Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es hallt hier noch ziemlich sehr. Ich weiß nicht, ob das wegstellen können. Das wäre super. Ich möchte heute Morgen auch für euch hier und auch für diejenigen, die jetzt zu Hause am Bildschirm sitzen, weiter sprechen über das Thema Veränderung. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich in der letzten Zeit, wenn ich hier gepredigt habe, immer wieder über Veränderung gesprochen habe. Ich glaube, dass wenn ich über dieses Thema rede, wir uns alle, glaube ich, darin einig sind, dass wir Veränderung brauchen. Wenn wir die Gemeindesituation sehen, unser Leben sehen, dann glaube ich, dass wir alle Veränderung brauchen. Die Frage ist nur die Frage nach der Veränderung, wohin? Vielleicht kann es sein, dass man schon lange unzufrieden ist mit der Gemeinde und sagt, naja, eigentlich müssten wir eine Veränderung hinführen dahin, dass wir wieder so werden, wie es früher mal war. Auch das ist ein Wunsch nach Veränderung. Dann kann es andere geben, die hier sind und sagen, naja, eigentlich brauchen wir eine Veränderung in irgendwas Neues, Modernes hinein. Aber ich glaube, dass wir uns alle, so wie wir hier sitzen, tief in uns eigentlich den Wunsch nach Veränderung auch haben. Heute möchte ich uns einen Aspekt der Veränderung öffnen, auf den Gott uns hinweist und sagt, damit es überhaupt zu Fortschritt geben kann, kommen kann im Leben, damit es überhaupt in deinem Leben nach vorne gehen kann, braucht es eine bestimmte Form von Veränderung. Und diese bestimmte Form von Veränderung, die nennt die Bibel Buße. Und das ist das Thema auch von heute Morgen. Veränderung braucht Buße. Vergebung und Buße, das sind zwei Seiten einer Medaille. Jeder von euch kennt ja so zum Beispiel ein Euro-Stück, ja? Dann hat man vorne ein Bild drauf oder eine Zahl und hinterher nebenan einen Adler. Und so ist es bei der Buße auch so. Buße gehört eigentlich zu einer Medaille. Und zwar gibt es das eine Thema, was wichtig ist in der Bibel, was immer wieder auftaucht und was so enorm relevant ist für unsere Beziehung, nämlich das Thema Vergebung. Bei der Vergebung geht es darum, dass ich jemanden, der mir schuldig gegenüber geworden ist, Vergebung ausspreche. Das ist eigentlich mal übertragenen Sinne ein Luxusproblem. Wenn du mir gegenüber schuldig geworden bist und du kommst zu mir und sagst, Eberhard, es tut mir leid, ich habe was verkehrt getan dir gegenüber, dann habe ich doch eine machtvolle Position, oder? Ich stehe doch eigentlich innerlich ein bisschen über dir und kann jetzt als der, ich sag mal, so ein bisschen suffisant gesagt, vielleicht so ein bisschen erhaben wie ein Gott, dir Vergebung zusprechen. Also ich bin ja eigentlich bei, wenn es um Vergebung geht, immer in der besseren Position. Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, hör mal zu, ich habe was verkehrt gemacht dir gegenüber. Wie ist es mit dem Thema Buße? Buße ist das Gegenteil. Buße bedeutet, dass ich plötzlich erkenne, für mich, ich bin Schuldner geworden jemand anderem gegenüber. Ich habe jemand anderen geschadet und ich gehe jetzt, weil ich erkenne, dass das, was ich getan habe, nicht gut ist, zu dir und sage, du hör mal zu, ich habe das und das getan und ich bitte dich um Vergebung. Da bin ich plötzlich in der Rolle eines Bittstellers. Nicht hoch erhaben, sondern ich kriege förmlich vor dir auf den Knien, weil ich weiß, wenn du mir nicht bereit bist zu vergeben, kann ich nicht leben. Ich glaube, dass wir, wenn es um das Thema Vergebung geht, wir das ganz gut hinkriegen. Gerade weil es diese Positionenwechsel gibt. Aber vor jemanden auf die Knie gehen und um Vergebung bitten, ein Büßer sein zu müssen, das fällt uns schwer. Ich möchte uns dahin führen, einfach mal darüber nachzudenken, was denn wirklich Buße ist. Buße So sagt die Bibel, ist der Aufruf Gottes an uns zur Umkehr. Nämlich, dass ich bereit bin, von einem falsch eingeschlagenen Weg umzukehren und in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Das heißt, ich habe tief erkannt, der Weg, den ich jetzt gerade eingeschlagen habe, führt mich völlig in eine falsche Richtung und ich muss zurück. Buße ist auch zugleich die Umkehr von negativen Gedanken. Das heißt, dass ich innerlich feststelle, dass meine Gedanken, meine Haltung auch dem anderen gegenüber nicht korrekt war, nicht in Ordnung war und ich jetzt neu lernen muss zu denken. Buße bedeutet aber auch, dass es nicht nur ein kognitiver Vorgang ist, da spielt sich was in meinem Kopf ab, sondern da verändert sich auch was in meinem Umgang, in meinem Verhalten mit anderen Menschen. Buße, im Griechischen Metanoia, bedeutet die Änderung der eigenen Auffassung zu bestimmten Dingen. Die Änderung der eigenen Auffassung zu bestimmten Dingen. Und damit verbunden zu einer richtigen Sinnesänderung. Das heißt, das hat Auswirkungen auf mein Denken, mein Fühlen und mein Verhalten. Was ist Buße und was ist Buße nicht? Ich möchte das euch deutlich machen an zwei biblischen Beispielgeschichten, die ich finde, die das sehr, sehr gut verdeutlichen. Das eine ist ein Text aus 1. Samuel 13 und das zweite ist ein Text aus 2. Samuel 11. In diesen beiden Texten geht es jeweils um einen König. Es geht um den König Saul und es geht um den König David. Beide diese Könige lassen sich etwas zu Schulden kommen und beide reagieren auf das, was sie getan haben, als sie darauf kommen, damit konfrontiert werden und ihnen gesagt wird, hört mal zu, dein Verhalten ist nicht korrekt, ganz unterschiedlich. Schauen wir uns mal die Situation bei Samuel an. Ich erzähle euch diese Geschichte. König Saul, oder anders ausgedrückt, die Juden damals hatten einen Erzfeind und das waren die Philister. Und König Saul war im Krieg mit den Philistern. Und dann kam die Streitmacht der Philister gegen die Israeliten auf und es kam zum Krieg. Und das Verhältnis dieser Streitmacht der Philister zu den Israeliten war 10 zu 1. 30.000 Philister und 3.000 Juden. Die Folge davon war, dass die Juden Angst bekamen. Und die haben gemerkt, boah, dieser Übermacht sind wir nicht gewachsen, das schaffen wir nicht. Und sie haben sich versteckt in Höhlen und haben sich verkrochen und zum Teil sind sie ausgereist aus dem Land ins Ausland hinüber, weil sie wirklich Angst hatten vor dieser Übermacht der Philister. Nun war es damals ein Brauch, der in Israel durchgeführt würde, aber auch in den umfassenden Ländern, wenn es zu einem Krieg kam, dann ging man, bevor man in den Krieg zog, in den Tempel seines Gottes und betete seinen Gott an und bat seinen Gott um Hilfe für diesen Krieg. Und zwar darum, dass man erwartete, dass Gott sich, der Gott, an den ich glaubte, zu mir und zu meinem Vorhaben stellte. Und das war in Israel nicht anders als bei den Heidenvölkern. Und Gott hatte zu Saul gesagt, ich schicke dir den Propheten Samuel und der Prophet Samuel wird kommen und der wird ein Brandopfer bringen und wird ein Opfer vor mir bringen und dann werde ich euch sagen, ob ich euch den Sieg geben werde oder ob es zu einer Niederlage kommen wird. So, jetzt, das ist die Szenerie. Und jetzt ist die Situation so, dass das Volk also richtig viel, viel Angst hat, sich versteckt und König Saul ist gerade nicht bei seinem Volk. Das heißt, das Volk ist ohne Führung. Und man kann sich das vorstellen, eine Herde ohne Führung, die verläuft sich. Führung ist immer wichtig. Und jetzt sitzt also das Volk da, hat Angst und es hat keine gute Führung. Und jetzt muss auch noch der König warten auf Samuel. Und jetzt kommt Saul irgendwann später zu seinem Volk und er sieht und merkt, boah, die sind alle ängstlich, die wollen alle weglaufen, die zerstreuen sich. Und er sagt, Moment mal, Samuel ist noch nicht da. Ich kann noch nicht mein Volk führen, ich kann noch nicht in den Krieg gehen. Samuel ist noch nicht da. Der Prophet, der erst das Brandopfer bringen muss, ist noch nicht da. Und er wartet. Ein Tag, zwei Tage, es soll 7 Tage werden. Es ist der 7. Tag und Samuel ist immer noch nicht da. Und dann kommt er auf eine Idee und sagt, warum brauche ich eigentlich Samuel? Ist doch egal. Ich kann doch auch selber das Brandopfer durchführen. Und gesprochen und getan, er vollzieht das Brandopfer und er hat es gerade fertig gemacht und dann kommt Samuel. Und Samuel konfrontiert ihn und sagt, Saul, Saul, was hast du da getan? Du hast das Gebot Gottes übertreten. Du hast etwas getan, was dir das Königreich nehmen wird. Du solltest warten, bis ich komme und das Brandopfer bringe. Und Saul hat Erklärung. Und Saul sagt, ja, ja, aber Samuel, das Problem bin nicht ich, das Problem bist du. Du bist zu spät gekommen. Wenn du eher gekommen wärst, dann wäre das alles kein Problem. Und außerdem musste ich ja so handeln, denn das Volk hatte ja Angst. Und es wäre zerlaufen. Und außerdem wollte ich doch nur was Gutes tun. Ich wollte Gott doch anbeten und ihm ein Opfer bringen. Und Samuel sagt zu Saul, die Konsequenz deines Verhaltens ist es, dass du heute dein Königtum verlieren wirst. Die zweite Situation, da ist die Geschichte von König David. In 2. Samuel 11. Vielen von uns wird diese Geschichte bekannt sein. Es ist wieder mal Krieg in Israel. David als König geht nicht an die Front, er bleibt zu Hause, er ist zu Hause, fühlt er sich wohl, geht in schönem, warmem Wetter abends auf der Dachterrasse spazieren und sieht dann im Nachbarhaus eine wunderschöne Frau beim Baden zu, Bathseba. Ihm überkommt ein, finde ich, menschliches Verlangen und er sagt, diese Frau, die will ich haben. Er holt sich sie in sein Haus, er schläft mit ihr und jetzt geschieht Folgendes, dass sie schwanger wird. David war ein schlauer Fuchs, der war nicht dumm. Der hat sich überlegt, wie kann ich das Problem lösen? Und er holt den Ehemann von der Bathseba von der Front zurück, den Uria, veranstaltet ein Fest zu seinen Ehren, weil er ein großer Kriegsherr ist. Und hofft, dass er sich da so berauscht und hinterher mit Bathseba, mit seiner Frau ins Bett geht und damit das Thema erledigt ist. Aber er hat seine Überlegung, ja, die war gut, aber Uria hält sich nicht an dieses Spiel. Uria schläft nicht mit seiner Frau und er sagt, wie kann ich jetzt hier in dieser Situation mit meiner Frau schlafen, wo alle meine Freunde an der Front sind und kämpfen. Also klappt es nicht. Nun muss David überlegen, was kann ich denn tun? Und David denkt sich, okay, dieser Mann, der muss weg. Also schickt er ihn an die Front, an die vorderste Kampfstelle, wo es sicher ist, dass ihn irgendwelche Geschütze, Pfeile, wie auch immer, treffen werden. Und er wird dort getroffen und er stirbt. Und David bekommt diese Nachricht, Uria ist gestorben, der Weg ist frei und er heiratet Bathseba. Ist doch alles gut. Alles super gelaufen. Plan aufgegangen. Aber er hat nicht mit Gott gerechnet. Denn Gott schickt ihm den Propheten Nathan und Nathan erzählt ihm eine Geschichte. Und zwar die Geschichte von einem Mann, der ein Lämpchen hat, der arm ist, der kein Geld hat und ein Lämpchen hat. Und von einem großen Grundbesitzer, der ganz viele Schafe, große Herden hat. Und er erzählt ihm, dass dieser Mann, der so mächtig ist, sich dieses eine Schaf nimmt, weil er das nehmen will, um einem Gast, der zu ihm gekommen ist, zuzubereiten. Und er sagt ihm, hör mal zu, es ist mir einfach zu schade, von meiner großen Herde etwas abzugeben. Ich nehme das Schaf von diesem armen Mann. David erzürnt darüber. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Das ist nicht gerecht. Und Nathan sagt ihm, David, und er zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, David, das ist dein Problem. Und David sitzt da und sagt, ja, es stimmt. Das ist mein Problem. Ich bin es gewesen. Ohne Wenn und Aber. Zwei Könige, zwei von Gott Berufene und zwei, die sich ganz unterschiedlich verhalten, als sie mit ihrer Schuld konfrontiert werden. Gott sagt uns in seinem Wort, welche Opfer ihm gefallen. Er sagt, du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Dir gefällt nicht, dass man Tiere schlachtet und für dich verbrennt, um von der Sünde frei zu kommen. Ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir. Du wirst es nicht ablehnen. Das, was Gott sucht bei uns Menschen, sind Menschen, die nicht sich herausreden, sondern die bereit sind, sich zu stellen und über ihr eigenes Versagen nachzudenken und es zu erkennen. Was ist Buße? Buße ist ein Geschenk Gottes. Ich glaube das zutiefst, dass wenn wir in diese Situation hineinkommen, dass wir erkennen für uns, ich habe etwas verkehrt gemacht. Ich habe etwas versäumt. Ich habe etwas nicht auf die Reihe gekriegt. Dass das auch ein wirkliches Wirken Gottes in unserem Leben ist. Das ist nicht etwas, was ich einfach nur mal schnell produzieren kann. Interessanterweise erlebe ich das immer wieder, dass Menschen durchaus mal hier und da mit ihren Fehlern konfrontiert werden. Das passiert bei der Arbeit, überall. Aber ob ein Mensch wirklich dann sich herausredet oder wirklich an den Punkt kommt und zu sagen, ja, okay, ich erkenne, das war mein Versagen, das ist nicht so einfach. Buße bedeutet, dass ich kenne, ja, es tut mir wirklich zutiefst leid. Ich habe tatsächlich etwas getan, was die Beziehung zum anderen zerstört hat. Wenn wir dieses Geschenk der Buße bekommen dürfen, dann bedeutet das auch zugleich, dass es die Chance zum Neuanfang ist. Buße ist die Voraussetzung dafür, dass es eine Zukunft gibt, ein Neues gibt. Und Buße bedeutet, dass ich mich völlig wieder Gott hinwende, ohne Vorbehalte und ohne Entschuldigung. Im Neuen Testament heißt es in Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Das heißt, hier heißt es, Gott ist es, der es tut. Gott ist der Ursprung eigentlich dafür, wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo wir Buße tun können. Das ist ein tiefer Herzenswunsch Gottes, weil er weiß, nur über diesen Weg gibt es überhaupt eine Chance zur Heilung und zur Veränderung. Buße vollzieht sich auf dreifache Weise. Sie hat Auswirkungen auf unser Denken. Sie hat Auswirkungen auf unser Gefühl und sie hat Auswirkungen auf unser Handeln. Das heißt, wenn ich in eine bestimmte Richtung gegangen bin und ich erkenne plötzlich, ich bin hier falsch, dann hat das einen Prozess in meinem Denken und dann merke ich, okay, mein Gefühl sagt mir, du bist in die falsche Richtung gegangen. Und dann bedeutet das Umdrehen und in eine andere Richtung zu gehen und damit werden auch ein verändertes Denken, veränderte Gefühle und ein verändertes Verhalten sichtbar werden. Jetzt könnte man das mal umdrehen, wenn ich also denke, der andere ist schuld, fühle ich mich schuldlos und sehe keinen Anlass zur Veränderung. Als Berater führe ich immer wieder Paargespräche durch. Und dann kommen Paare zu mir, sie sind beide zutiefst gekränkt und verletzt voneinander. Und dann sitzen sie beide vor mir und das, was ich immer wieder erlebe, ist erstmal Schuldzuwendung. Also das Problem ist mein Ehemann. Also wenn mein Ehemann nicht so wäre, dann, wenn der mehr mit mir reden würde, dann. Und dann sehe ich den Ehemann und der sagt mir, ah, das Problem ist meine Frau. Wenn die mal ein bisschen netter wäre zu mir, ja, sich mal ein bisschen mehr freundlicher wäre, mir mehr Wertschätzung entgegenbringen würde, dann. Meine Erfahrung ist, in der Paarberatung, ich komme mit keinem Paar weiter, wenn beide Paare dastehen und nur noch mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, du bist das Problem. Heilung in der Beziehung fängt an, wenn jeder bereit ist, bei sich selbst zu schauen und zu gucken und zu fragen, ja Moment mal, was ist denn mein Anteil an der Situation? Was ist denn mein Beitrag zu dieser Ehekrise? Was ist denn mein Beitrag? Wenn ich also, solange ich mit dem Finger immer nur bei dem anderen bleibe, sage ich im Grunde genommen, hi, ich bin gut und du bist schlecht. Das Problem liegt allein bei dir. Wenn das also so in deinem Leben ist, dann kann das sein, dass das ein Kennzeichen dafür ist, dass du in deinem Leben über keine Bußbereitschaft verfügst. Gott, und jetzt ist wichtig, das ist wichtig für uns, Gott zieht uns immer nur für die Dinge zur Verantwortung, für die ich auch die Verantwortung habe. Gott spricht dich auf deine Sünden an, nicht auf die Sünden deines Nachbarn. Gott spricht dich auf deine Verfehlungen an, nicht auf die Verfehlungen des Nachbarn. Nun gibt es aber auch Menschen, die aus verschiedensten Gründen immer die Schuld bei sich suchen. Das gibt es auch. Weil sie so geprägt worden sind aus der Kindheit, ja, weil man ihnen das beigebracht hat, erstmal die Fehlersucht bei sich zu betreiben. Es gibt auch ein falsches Empfinden von Schuldgefühl. Darum geht es hier jetzt gerade nicht. Und es geht darum, dann auch mal richtig hinzuhören und hinzuschauen, was Gott uns zeigt. Buße beinhaltet aber auch gleich, bei all dem, was wir hier sagen, auch immer den Aspekt der Wiedergutmachung. Das heißt, an dem Punkt, wenn ich erkannt habe, ich habe was verkehrt gemacht, ich habe erkannt, es ist etwas, liegt an mir, dass etwas falsch gelaufen ist, dann geht es darum, dass ich mich bemühen werde, diese Dinge so weit wie möglich wiederherzustellen, die Beziehung wiederherzustellen. Das zugrunde gegangene Vertrauen wieder aufzubauen. Und eventuell Versäumtes nachzuholen. Wohl in dem Wissen, dass ich den Schaden, der irgendwann entstanden ist, nicht komplett bereinigen oder ausgleichen kann. Aber soweit es mir in meiner Macht, in meiner Möglichkeit ist, werde ich versuchen, den Schaden wieder zu beheben. Im Neuen Testament begegnet uns Zachäus. Zachäus war Zöllner, Zachäus hat, was war berufsmäßig, Menschen bestohlen und sie ihnen das Geld genommen. Und eines Tages begegnet er Jesus. Und diese Begegnung mit Jesus hat eine massive Veränderung in seinem Leben herbeigeführt. Und diese massive Veränderung führte dazu, dass, ob Jesus gar nichts sagen musste, er einfach merkte, ey, ich habe so viele Menschen betrogen und ich muss das wieder irgendwie, wenn es irgendwie möglich geht, in Ordnung bringen. Und er versucht es und er gibt das, was er an Reichtum hat, an Menschen wieder zurück. Wiedergutmachung bedeutet, zurückerstatten, was zerbrochen oder gestohlen wurde. Und eventuell dem sogar noch etwas hinzuzufügen, damit Heilung und Versöhnung geschieht. In 2. Mose 21, Vers 37 hat, wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet es oder verkauft es, so soll er 5 Rinder für ein Rind wiedergeben und 4 Schafe für ein Schaf. Also er soll sich bemühen, den Schaden wieder aufzuheben, soweit es geht. Was bewirkt Buße? Was bewirkt Buße bei mir? Menschen, die wirklich mal in die Buße reingekommen werden erleben, dass das richtig große Auswirkungen hat. Es führt nämlich dazu, dass ich mir bewusster werde, dass ich in der Gnade lebe. Dass ich hier bin und existiere, dass ich überhaupt leben darf, dass ich Zukunft habe, ist ein Geschenk Gottes. Es fördert meine Dankbarkeit gegenüber Gott und es führt mich in die Anbetung Gottes, dass ich Gott die Ehre gebe. Es lässt mich aber zugleich barmherziger werden mit anderen Menschen. Wenn ich selber erkannt habe, wie wichtig es ist, dass mir vergeben wurde, dass Gott mir vergibt, dass andere Menschen mir vergeben, dann werde ich barmherziger werden mit anderen Menschen, die auch in Schuld und Sünde leben. Ich werde sanftmütiger, liebevoller werden und ich werde damit dem Bild Jesu ähnlicher. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Gott begegnet uns in Jesus und Jesus, er begegnet uns ein Gott, der mitempfindet mit unserem Leben. Das ist erstaunlich, das können wir uns gar nicht, glaube ich, in der Tiefe richtig vorstellen, was das bedeutet, dass Gott in unserem Elend, in unserem Leiden, in unserem Schmerz, überall, was uns passiert ist, dabei ist. Und er fühlt mit dir und mit mir. Und diese positive Erfahrung mit Buße macht mich bereit, in Zukunft schneller Konflikte auch durch Einsicht zu lösen. Ich erhalte plötzlich wieder die Luft, die ich brauche zum Atmen. Und es bewirkt und fördert ein neues Verhalten. Und meine Menschen, meine Umgebung wird mich als einen angenehmeren Menschen wahrnehmen. Was bewirkt Buße beim anderen? Dort, wo ich erkenne, dass ich schuldig bin und ich zu jemandem gehe und sage, hey, ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und ich gehe, weiche nicht aus, führt es dazu, dass es den Zorn, die Wut des anderen auf mich löscht. Balsam für die Seele des anderen. Es sorgt dafür, dass diese Wunde, die ich geschlagen habe, nicht mehr so schmerzhaft ist. Es ist wie ein Heilmittel. Es unterstützt zugleich die Bereitschaft bei dem anderen, mir zu vergeben. Und zu sagen, jawohl, ich erkenne, es tut dir leid und ich bin bereit, dir zu vergeben. Es fördert die Bereitschaft zur Versöhnung. Es gibt die Möglichkeit, den Raum überhaupt, damit wir wieder miteinander leben können und zusammenkommen können. Es fördert ein Klima der Nachsicht und der Milde, auch und gerade in der Gemeinde. Es entsteht ein neues Bild in dir über den, der vor dir auf die Knie gegangen ist und um Vergebung gebeten hat. Es fördert ein Klima der Vertrautheit und Aufrichtigkeit. Ich überspringe das mal. Dann gehen wir mal weiter. Nur mit. Lass mal weg. Das ist ein bisschen zu viel. Was hindert uns, Buße zu tun? Stolz. Ich glaube, der größte Hindernisgrund in unserem Leben, Buße zu tun, ist Stolz. Ich will vor anderen Menschen nicht klein beigeben. Ich will nicht als Versager dastehen. Ich will nicht schwach sein. Zugleich das alte Prinzip aus dem Alten Testament. 1. Mose, Sündenfall. Adam sagt, Eva ist schuld. Eva sagt, die Schlange ist schuld. Das heißt, das Wegschieben der Verantwortung auf den anderen. Die Uneinsichtigkeit, die Unfähigkeit, wirklich mal in sich zu schauen, zu reflektieren, nachzudenken, sich zu fragen, Moment mal, könnte es sein, dass ich auch einen Beitrag dazu geleistet habe, dass diese Situation so entstanden ist, wie sie ist? Es können aber auch innere Überzeugungen sein, wie ich werde niemals klein beigeben. Ich will immer Recht behalten. Ich will nicht schwach sein. Und damit auch zum Beispiel die Verabscheuung von Schwäche. Dass ich den anderen als weichlich empfinde, wenn er denn zugeben würde, dass er schuldig ist. Auch die Angst vor der Reaktion der anderen kann uns abhalten, davon Buße zu tun. Was werden die anderen über mich denken, wenn ich... Aber auch die Rolle, die Position, die ich innehabe. Bei König Saul war es so, er war König. Er war doch die Führungskraft. Er ging doch voran. Und konnte er sich denn gegenüber dem Volk eine Schwäche erlauben? Dort, wo keine Buße stattfindet, kommt es zu einer Verhärtung der Fronten und letztlich zu Trennung und Spaltung. Meine Überzeugung ist, dass es in vielen Gemeinden Trennung und zu Spannung und zu Spaltung gekommen ist, nicht aufgrund von wirklich grundlegenden theologischen Fragen, sondern weil es zu Spannung und zu Konflikten in Beziehungen zwischen Menschen gekommen ist, die nicht aufgeklärt und nicht gelöst wurden. Und dann brodelt es unter der Decke und es brodelt jahrelang und man ist zwar zusammen in der Gemeinde, man geht sich so ein bisschen aus dem Weg, man vermeidet zu bestimmten Personen die Kontakte, weil man genau weiß, aha, der denkt anders wie ich. Und irgendwann kommen irgendwelche theologischen Überlegungen dazu, ob man den Lobpreis in der Gemeinde führen darf oder nicht, ob es denn Hauskreise richtig sind oder ob das denn mit dem Heiligen Geist so und so richtig ist. Und dann kommt es zu Auseinandersetzungen und Konflikten und dann geht man auseinander. Die Konsequenzen einer nicht vorhandenen Buße ist, dass Gott sich abwendet von uns. Und das ist jetzt wirklich was sehr Unangenehmes, weil Gott es wirklich so gesagt hat. Gott sagt in seinem Wort, ich mache mich von deiner Bereitschaft, Buße zu tun, abhängig. Da ist die Gleichnis vom barmherzigen Schuldner. Ich weiß nicht, ob das vor Augen ist. Da ist dieser eine Schuldner, der ganz, ganz viel schuldet und zu seinem Geschäftsführer geht und ihn um Vergebung bittet. Und Gott erlässt ihm, im Bild Gott erlässt ihm diese Schuld. Und dann kommt ein anderer, der hat nur einen ganz kleinen, minimalen Betrag. Und diesen minimalen Betrag erlässt er ihm nicht. Und Gott sagt, weil du das nicht erlassen hast, werde ich dich wieder ins Gefängnis werfen. Es ist im Vaterunser. Wir beten heute noch das Vaterunser. Und das Vaterunser heißt, und wir sollen wie geben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und es entsteht ein Klima von Misstrauen, von Verbergen und Verharmlosung. Und es kann dazu führen, dass Gott tatsächlich auch seine Segnungen, die er uns versprochen hat, zurücknimmt. Hier heißt es bei Saul, dass er sein Königtum verlor. So, ich möchte enden mit einer kleinen persönlichen Geschichte. 2010 war ich auf einer Männerfreizeit in der Schweiz. Ich bin mit einem Freund in die Schweiz gefahren und ich wollte eigentlich gerne mal die Schweiz kennenlernen. Und es war eine christliche Männerkonferenz und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Gott in dieser Zeit mit mir reden könnte. Das war für mich nicht im Vordergrund. Und ich war auf dieser Männerkonferenz und Gott hat ganz massiv in mein Leben hineingesprochen und hat mir gesagt und gezeigt, Eberhard, du bist kein guter Vater. Du hast dich um deine Kinder nicht gekümmert. Du warst nicht präsent. Du warst nicht für sie da. Du kennst sie eigentlich gar nicht. Andrea hat mir das immer wieder mal so durch die Blume mitgeteilt, dass ich mich eigentlich nicht ausreichend um meine Jungs kümmere, nicht präsent bin. Aber ich habe das immer weggetan, weil ich war ja immer beschäftigt. Und Gott hat mir gesagt, nee, Eberhard, das, was Andrea sagt an der Stelle, stimmt. Du bist kein guter Ehemann und du bist kein guter Vater. Nach diesem Wochenende bin ich nach Hause gekommen und ich habe mit meinen Jungs gesprochen und ich habe mit meinen Jungs geredet und ich habe sie um Vergebung gebeten für mein Verhalten. Und das war für mich ein riesenschwerer Schritt, meinen eigenen Kindern um Vergebung zu bitten und ihnen sagen zu müssen, hört mal zu, ich bin nicht der Vater, den ihr gebraucht hättet. Ich kenne euch eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was euch interessiert, was eure Herzenswünsche sind, was eure Bedürfnisse, ich weiß es nicht. Und es hat mir unwahrscheinlich leid getan, meine Kinder so verletzt zu haben. Und ich habe erlebt, dass dieser Schritt dazu geführt hat, dass unser Verhältnis sich verwandelt hat. Ich habe danach angefangen, mich mehr bewusster mit meinen Jungs zu beschäftigen. Ich habe angefangen, mich um sie zu kümmern. Ich habe angefangen, ich wollte wissen, was interessiert die denn eigentlich? Was wollen die eigentlich? Und dann ist unser Sohn, er war damals 16 Jahre alt, dann ist unser Sohn 19 Jahren hat er sein Abitur gemacht. Und dann ging es darum, dass er zum Abitur ein Geschenk bekommen sollte. Und ich habe Andrea gefragt, ich sage, weißt du eigentlich, was Janni sich wünscht zum Abitur? Und Andrea hat mir gesagt, er wünscht sich eine Pfeife. Er hat damals Pfeife geraucht, er wünscht sich eine Pfeife. Dann bin ich nach Polna gegangen und habe bei Polna nach einer Pfeife gesucht. Ich habe gesagt, das ist mein Job, ich kümmere mich um das Geschenk. Ich bin nach Polna, die haben so eine Vitrine mit ganz vielen Pfeifen und dann habe ich alle Pfeifen durch und habe geguckt, welche Pfeife könnte wohl meinem Sohn gefallen, habe drüber gebetet und habe ich irgendwann eine Pfeife gefunden, habe noch Pfeifentabak dazu gekauft. Und dann haben wir ihm es an dem Tag seines Abiturs überreicht. Und ich werde nie vergessen, was das ausgelöst hat bei meinem Sohn. Er saß mir gegenüber, er packte das Geschenk aus und er war so völlig am Zittern, nervös. Und dann sagt er, guckte die, haut er die Pfeife raus und sagt, das ist genau die Pfeife, die ich mir gewünscht habe. Und ich kann euch sagen, das war für mich, boah, unglaublich. Unglaublich. Dass ich tatsächlich das Herz meines Sohnes erreicht habe. Das ist etwas, was Buße tut und Buße bewirkt. Weil Gott, der Herr, in unserem Leben redet. Wir feiern jetzt das Abendmahl miteinander. Das Abendmahl ist der Tisch, an dem Menschen Platz nehmen dürfen, die darum wissen, dass sie Buße getan haben. Diejenigen sind eingeladen, die erlebt haben und erfahren haben, dass Jesus ihr Herr und Heiland und Retter ist. Und jeder, der hierher kommt und das Abendmahl zu sich nimmt, bekennt damit: Ich habe es nötig. Ich habe es nötig, dass jemand da ist, der mir meine Schuld vergibt. Ich bin eingeladen an diesen Tisch der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Und egal, was wir auch in unserem Leben getan oder gemacht haben, egal wie groß auch unsere Schuld ist, sagt Gott, wenn wir sie erkennen und bereuen und kennen, und das heißt Buße darüber tun, dann bist du eingeladen an diesen Tisch der Gnade. Und dann gilt dir das, was Jesus zugesprochen hat. Mein Blut wurde für dich vergossen und mein Leib wurde für dich gebrochen. Wir hören jetzt ein Lied und danach lade ich ein, dass diejenigen, die das Abendmahl mit austeilen, nach vorne kommen, und dann wollen wir das Mahl zu uns nehmen.